SR2 Kulturradio. Diskurs.
Heute mit dem Podcast zum ARD-Radio-Feature von Sabine Wachs. Unsere SR-Kollegin hat unter dem Titel Tödliches Schweigen Doku über deutsches und französisches Versagen beim Völkermord in Ruanda produziert. Bei uns läuft es morgen früh ab 8:55. Sabine Wachs erinnert in ihrem ARD-Radio-Feature an den Genozid vom April 1994. Vor 30 Jahren ermordeten im ostafrikanischen Ruanda extremistische Hutu nach Schätzungen mehr als 800.000 Menschen. Die Rollen von Deutschland und Frankreich bei diesem Genozid wurden bisher nicht aufgearbeitet. Johannes Döbbelt hat sich mit Sabine Wachs in seinem Podcast zum ARD-Radio-Feature über ihre Recherchen und Erkenntnisse unterhalten und der beginnt mit der eindringlichen Erinnerung eines Zeitzeugen.
Und mir war auch klar, dass jetzt alle Tutsi und alle Oppositionellen in Lebensgefahr waren. Und ich richtete mich darauf ein, dass es furchtbar werden würde. Aber furchtbar hätte für mich geheißen, jetzt sage ich es mal etwas zynisch, ein paar tausend Tote. Das, was dann passiert ist, habe ich mir in meinen ärgsten Albträumen nicht vorgestellt.
So erinnert sich ein Zeitzeuge, der damals dabei war in Ruanda, der evangelische Pfarrer Jörg Zimmermann. Vor ziemlich genau 30 Jahren, im April 1994, ging das Morden in Ruanda los. Extremistische Hutu ermordeten in kurzer Zeit über 800.000 Menschen. Vor allem die, die einer anderen Ethnie angehörten, die Tutsi. Sie wurden regelrecht abgeschlachtet. Ein Völkermord. Die Welt, die internationale Gemeinschaft, die hat damals ziemlich tatenlos zugesehen. Dabei gab es auch schon vor dem Genozid Hinweise darauf, dass die Gewalt schon bald eskalieren könnte. Auch die deutsche Botschaft in Ruanda hatte damals solche Informationen, aber hat die Lage entweder falsch eingeschätzt oder vielleicht sogar bewusst weggeschaut. Die Journalistin Sabine Wachs hat zu dem Thema ausführlich recherchiert. Sie hat mit Zeitzeugen gesprochen in Deutschland, in Frankreich und auch vor Ort in Ruanda. Und sie hat Akten des deutschen Auswärtigen Amtes gelesen, die 30 Jahre lang unter Verschluss waren und erst jetzt freigegeben wurden. Das alles ist zu hören im ARD-Radio-Feature mit dem Titel Tödliches Schweigen – Doku über das Versagen Deutschlands und Frankreichs beim Völkermord in Ruanda. Mein Name ist Johannes Döbbelt und ich spreche jetzt hier mit Sabine Wachs über ihre Recherche, über die Ergebnisse, über die Hintergründe dazu. Hallo Frau Wachs.
Hallo.
Das ARD-Radio-Feature. Hören, wer dahinter steckt.
Sie waren für Ihre Recherchen natürlich auch in Ruanda, unter anderem in der Hauptstadt Kigali. Nehmen Sie uns doch mal dahin mit. Also wie sieht es da heute aus? Wie ist die Stimmung in dieser Stadt?
Also mal ganz kurz zu Ruanda. Man sagt ja immer, das ist das Land der tausend Hügel. Die Franzosen sagen Le Pays des mille collines. Das hört sich so ein bisschen mystisch an. Aber es ist tatsächlich so. Ich fand das total faszinierend. Also schon in Kigali merkt man, dass es geht immer bergauf und bergrunter. Die Stadt ist wirklich, es sind ganz, ganz viele Hügel. Und Kigali ist wirklich eine spannende Stadt. Das ist eine Stadt, die langsam zu einer richtigen Metropole wird. 1,7 Millionen Einwohner hat Kigali, mal im Vergleich, wie schnell die Stadt auch gewachsen ist. 1976 waren es noch knapp ein bisschen mehr als 200.000 Einwohner. Also das heißt, es ist ein rasantes Wachstum. Und ich habe Kigali empfunden als eine Mischung zwischen Frankfurter Bankenviertel und dem, was, ich sage es jetzt mal ein bisschen platt, viele im Kopf haben, wenn sie so an Afrika denken. Also das heißt, man hat eine Innenstadt, die ist super modern. Da stehen überall Baukräne, da werden hohe Glastürme hochgezogen, Büros, Apartments werden gebaut. Es gibt eine Fußgängerzone in der Innenstadt. Alles ist super sauber. Es gibt nicht mal Unkraut, das da auf den Grünflächen wächst, weil das immer weggemacht wird. Und in anderen Vierteln gibt es dann aber durchaus noch keine gepflasterten Straßen. Da ist der rote Lehm und da sind Sandpisten. Da reiht sich dann so ein Kiosk an den anderen. Da werden Früchte und Gemüse an der Straße gekauft. Da ist es eng und da ist es voll. Also das heißt, es sind wirklich so zwei Welten, die in Kigali aufeinandertreffen. Und auf der anderen Seite ist wirklich eine sehr junge Bevölkerung in dieser Stadt. Die hat ganz viel Energie, das spürt man auch. Es gibt Bars, es gibt Cafés, es gibt kleine Läden. Und ganz wichtig, es wird halt promoted, alles ist made in Ruanda. Das ist so ein bisschen der Slogan, den sich dieses Land gegeben hat, um sich selbst auch ein bisschen, ja, nach vorne zu bringen und in der Welt bekannter zu werden. Das heißt, man hat kleine Modelabels oder man hat den Kaffee. Das ist alles made in Ruanda. Mhm. ist natürlich nur für einen Teil der Bevölkerung, diese Cafés, diese Bars, für die, die halt das Geld haben, und die anderen leben halt eher in den Vierteln, wo ja es durchaus noch keine gepflasterten Straßen gibt.
Der Völkermord an den Tutsi und an oppositionellen Hutu ist inzwischen ja ziemlich genau 30 Jahre her. Was ist denn davon im Land noch zu spüren?
Also es gibt Gedenkstätten im ganzen Land, auch in den kleinsten Orten gibt es oftmals Gedenkstätten am Rande der Orte. Das sind dann vielleicht nicht die ganz großen offiziellen. Die gibt es, von denen gibt es 7 Stück. In Kigali zum Beispiel habe ich 2 besucht. Eine ist am Stadtrand und dann gibt es das große Kigali Genocide Memorial, in dem 250.000 Menschen beerdigt worden sind auch. Aber ehrlich gesagt, so im alltäglichen Leben spürt man recht wenig von diesem Genozid. Das liegt zum einen daran, dass die Menschen, die den Völkermord überlebt haben, sowohl die Opfer, aber vor allem auch die Täter nicht einfach so erzählen, was damals passiert ist. Also auch zum Beispiel nicht ihren Kindern davon erzählen oder ihren Enkeln. Also da sitzen die traumatischen Erlebnisse echt immer noch tief. Und zum anderen muss man auch sagen, hat Ruanda bei all dem Wirtschaftswachstum, bei all der Innovation und auch dieses Tourismus jetzt nach vorne bringen, immer noch ein autoritäres Regime. Also wir haben in Ruanda den Präsidenten Paul Kagame, der war Führer der Rebellenarmee, die hat nach seiner Lesart den Genozid beendet und Kagame hat eben die Staatsräson etabliert, wir sind alle Ruanda. Also das heißt, es gibt keine Tutsi und es gibt keine Hutu mehr. Das wird einem auch in den Gedenkstätten immer wieder gesagt. Das war früher, heute ist das nicht mehr so. Und dadurch, dass das Regime eben autoritär ist, macht es das sehr schwierig, politisch, aber auch ja im Kleinen eben darüber zu sprechen. Auf der anderen Seite, das Leugnen des Genozids steht unter Strafe. Das ist natürlich richtig, aber dieses Gesetz wird in Ruanda eben auch genutzt, um zum Beispiel unliebsame Oppositionelle hinter Gittern zu bringen. Aber trotzdem, wenn ich erzählt habe, wenn ich mit Leuten gesprochen habe und die mich gefragt haben, was machst du eigentlich hier? Und wenn ich gesagt habe, ja, ich recherchiere zum Völkermord, dann war immer auch Interesse da und irgendwie auch Verwunderung. So, ja, eine deutsche Journalistin interessiert sich für uns. Also das fand ich sehr, sehr spannend. Trotzdem wirklich so von sich aus geredet über das, was die Menschen vielleicht erlebt haben, das haben sie nicht.
Okay, das heißt, wenn es da durchaus zumindest teilweise diese Zurückhaltung gibt, wie schwer war es denn dann für Sie, Menschen zu finden, die wirklich auch mit Ihnen über diese Zeit sprechen wollten?
Das habe ich von Europa aus organisiert. Ich hatte Kontakte durch meine Gesprächspartner für das Feature, durch Zeitzeugen, die heute in Frankreich und in Deutschland leben, die damals in Ruanda gelebt haben. Und die haben mir den Kontakt zu Menschen gegeben, die sie kennen oder die auch schon öfter erzählt haben. Vor allem in den französischen Medien ist das Thema Genozid in Ruanda sehr präsent. Und es gibt wirklich viele Zeitzeugen aus Ruanda, selbst Ruanda, die in französischen Medien mit französischen Journalisten schon gesprochen haben. Also von daher war das dann im Endeffekt gar nicht so schwer, weil ich die Kontakte vorab hatte. Aber es ist natürlich ein sensibles Thema und ich habe vor meinen Interviews vor Ort in Ruanda auch von Deutschland aus, von Frankreich aus Vorgespräche geführt am Telefon und dann haben wir uns in Ruanda auch nochmal getroffen ohne Mikrofon. Wir haben ja, mit einem Gesprächspartner habe ich wirklich einen Abend lang auf der Terrasse gesessen bei einem Glas Wein und wir haben erstmal über Gott und die Welt gesprochen, über Deutschland, über Frankreich, über Politik, über Hobbys, bevor wir dann zu dem Thema gekommen sind, über das ich mit ihm sprechen möchte, nämlich wie er den Genozid überlebt hat. Und dieses Interview haben wir quasi so ein bisschen angedeutet, vorbereitet und das wirkliche Interview fand dann erst ein paar Tage später statt.
Für Ihre Recherche wollten Sie ja auch rausfinden, was wusste eigentlich die internationale Gemeinschaft? Vor allem, was wussten Deutschland und Frankreich schon vor dem April 1994, als das Morden dann losging? Dazu haben Sie ja ganz viele Akten, Dokumente gesichtet, ne, die lange Zeit verschlossen waren. Warum waren denn diese Akten eigentlich nicht zugänglich bisher und wie sind Sie dann dran gekommen?
Das waren die Akten des politischen Archivs, also sprich die Akten des Auswärtigen Amtes, des Deutschen Auswärtigen Amtes. Und es ist ein normaler Vorgang, dass solche Akten einer 30-jährigen Schutzfrist unterliegen. Das ist gesetzlich geregelt und nach 30 Jahren sind die dann zugänglich. So ist das in Deutschland. Für die Akten aus dem Jahr 1994, da musste ich dann eine Schutzfristverkürzung beantragen. Die wurde mir auch genehmigt, weil das eigentlich ja auch Quatsch gewesen wäre, zu sagen, ja, okay, ihr Feature läuft jetzt im April 2024, aber die Akten bis April 2024 machen wir ihnen nicht zugänglich. Also das heißt, das haben sie gemacht. Aber vor 10 Jahren zum Beispiel gab es andere Kollegen, die versucht haben, zur deutschen Rolle zu recherchieren. Und die, zumindest habe ich das gelesen, ich kann es jetzt nicht verifizieren, aber ich habe es gelesen, dass sie auch eben an diese Akten ran wollten und dass man damals gesagt hat, nee, also die unterliegen noch 10 Jahre einer Schutzfrist und da wird auch nicht dran gerüttelt.
Mhm. Sonst ist das ja oft so als Reporter, Reporterin, das kenne ich auch von meiner eigenen Arbeit, man liest ja in der Regel Berichte, Dokumente, die schon viele andere vorher gelesen haben. Wie war das denn für Sie zum ersten Mal, diese Akten zu lesen, nachdem Sie ja 30 Jahre lang unter Verschluss waren?
Ja, das ist schon besonders und das ist auch irgendwie krass. Man kriegt halt so Einblicke in Vorgänge und das fand ich, glaube ich, das Spannendste, die man als Otto-Normalbürger eigentlich nicht mitkriegt. Das heißt, man liest, wie funktioniert diese Kommunikation im diplomatischen Dienst? Was machen die da eigentlich, die Botschaften? Mit wem reden die? Und das war ja auch alles noch vor E-Mail-Zeiten. Das heißt, ich habe tatsächlich verschlüsselte Fernschreiben gelesen, die dann übermittelt worden sind. Drahtberichte heißt das, die dann eben auch gesendet worden sind, aber eben nicht per Mail. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, man ist eine Entdeckerin. Man fragt sich, wer hat das eigentlich zu der Zeit alles gelesen? Man stellt sich so ein bisschen die Leute vor, die da sitzen. Teils gibt es auch handschriftliche Notizen am Rand von irgendwelchen Dokumenten. Also ich fand das schon sehr, sehr spannend, da einzutauchen auch.
Aber es war vermutlich auch ganz schön viel zu lesen, oder? 42 Bände mit Akten. Wie orientiert man sich da? Wie ordnet man das?
Das ist echt super schwierig, vor allem, weil diese Akten eben nicht chronologisch, sondern nach Themen geordnet sind. Also man hat zum Beispiel Menschenrechte, Staatsbesuche, wirtschaftliche Zusammenarbeit, politische Öffentlichkeitsarbeit und das läuft fortlaufend. Man hat dann eine Akte, die geht von 91 bis 93, zum Beispiel zu Menschenrechte und dann hat man eine andere Akte zur politischen Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsarbeit, die geht von 92 bis 94, sage ich jetzt mal. Und da muss man sich zurechtfinden. Ich habe diese Akten erst einmal komplett gelesen, also die 42 Bände, und dann so langsam angefangen, mir selbst ein System zu machen. Ich habe sie dann ein zweites Mal gelesen, mir die interessanten Stellen markiert und rausgeschrieben. Und dann habe ich sie nochmal gelesen und wirklich strukturiert. Weil ich wusste ja so in etwa, was ich suche, in welchem Zeitraum, zu welchen Themen. Also Kommunikation auch zum Beispiel zu bestimmten Vorfällen, Massakern, die schon vor dem Genozid stattgefunden haben oder Ärger zwischen der Botschaft und zum Beispiel Mitarbeitern der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit oder Einschätzungen der Botschaft zu Menschenrechtsberichten. Danach habe ich gezielt gesucht. Aber es ist halt schon so eine Primärquellenarbeit, das kenne ich aus meinem Studium, ich bin Politikwissenschaftlerin, da habe ich eben sehr viel auch mit Primärquellen gearbeitet, aber es ist eben ja nicht so einfach, trotzdem sehr interessant und ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass mir dieses Eintauchen in diese Akten, obwohl es sehr, sehr anstrengend war, so viel Spaß macht.
Es gibt den Politikwissenschaftler und Konfliktforscher Anton Peetz, der hatte die Akten schon vor Ihnen gelesen, nämlich 2021 mit einer Sondergenehmigung, die er da beantragt hatte. Und er hat dazu auch einen Bericht verfasst und der fasst das folgendermaßen im Feature zusammen.
Es gab große Unterschiede zwischen den großen so Menschenrechtsberichten, die damals veröffentlicht wurden, zu Ruanda von Human Rights Watch, Amnesty International, ruandischen Organisationen und eben dieser internen Berichterstattung der deutschen Botschaft andererseits.
Was sagen die Akten denn genau darüber aus, wie die deutsche Botschaft in Ruanda und die deutsche Außenpolitik insgesamt die Situation vor dem Völkermord damals eingeschätzt hat?
Also man bekommt den Eindruck, wenn man diese Akten liest, dass tatsächlich vieles nicht erkannt wurde. Ob das bewusst ignoriert wurde, ob es heruntergespielt wurde, das ist sehr, sehr schwierig am Ende zu sagen. Aber es wurde einfach, ganz viele Sachen wurden nicht erkannt. Also zum Beispiel das, was Anton Peetz sagt, dieser Menschenrechtsbericht von 93, das war ein Unterschied, das war ein großes Menschenrechtsbündnis. Die haben dann eine Pressekonferenz gegeben und sprechen von Völkermord und dass das staatlich orchestriert ist und dass da tatsächlich auch der Präsident, der damalige ruandische Präsident Habyarimana und sein Umfeld mit drin hängt, weil die das billigen zumindest und nicht eingreifen. Mhm. Und dass es sich auf die Tutsi bezieht. So, und die deutsche Botschaft antwortet, dann gibt es eine Anfrage vom Auswärtigen Amt Einschätzung zu diesem Bericht und die deutsche Botschaft antwortet, ja, das könnte sich auf die Verbrechen an den Tutsi beziehen, aber in dem, was Völkermord impliziert, also sprich die Vernichtung einer ganzen Ethnie, bewegt sich das ganz sicher nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, 93, hätte man wissen können, was sich da zusammenbraut? Zeitzeugen sagen, ja, man hätte es wissen können, weil es gab genügend Hinweise, eben auch Massaker, Pogrome. Auf der anderen Seite, in dem Ausmaß, wie der Völkermord dann passiert ist, also mehr als 800.000 Tote in nur 100 Tagen, das haben sich auch Zeitzeugen nicht so vorgestellt. Nichtsdestotrotz ist ja ein Botschafter vor Ort auch dazu da, eben ja die Stimmung vor Ort auszuloten, zu sehen, was läuft gut, was läuft schief, was verschlechtert sich massiv, und dass es eine massive Verschlechterung der Menschenrechtsbedingungen gab in Ruanda seit Anfang der 90er Jahre und dass das dann Stück für Stück immer sich höher spielte und dann im Endeffekt im Genozid mündete, das hätte zumindest mal ansatzweise ein deutscher Botschafter vor Ort verstehen müssen.
In Ruanda, damals auch aktiv, war die GTZ, die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, die heißt heute ein bisschen anders, GIZ, also Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Das ist eine Organisation für Entwicklungszusammenarbeit, die so im Auftrag verschiedener Ministerien international aktiv ist, eben auch in Ruanda. Und sie haben gesprochen mit einem Zeitzeugen, mit Helmut Asche. Der war damals eben als volkswirtschaftlicher Regierungsberater, so hieß das, bei der GTZ in Ruanda. Und der hat Ihnen das hier erzählt.
Es war klar, dass es sehr, sehr zugespitzte ethnische Spannungen, ne, zwischen den Tutsi und den Hutu vor allem gegeben hat, die ja aber eine jahrzehntelange Geschichte hatten und sich nur eben seit Beginn der 90er Jahre zuspitzten. Und man merkte relativ bald nach unserer Ankunft auch, dass das so weiterging. Das heißt, dass dann die ersten Attentate kamen, die ersten Bombenlegen, die Berichterstattung sich verschärfte und wirklich hetzerische Töne annahm.
Also Helmut Asche sagt hier verschärfte Berichterstattung. Inwiefern haben die ruandischen Medien denn dazu beigetragen, dass die Stimmung schon vor dem Beginn des Genozids offensichtlich so aufgeheizt war?
Also die Medien haben schon ziemlich viel dazu beigetragen. Es gibt einige Medien, die wirklich als Hetzmedien klassifiziert werden können. Zum Beispiel Radio Télévision Libre d'Émile Colin, RTLM. Dieser Radiosender, privater Radiosender, hat sich im Sommer 93 gegründet. Und da wurde wirklich über Welle Hetze verbreitet, Hetzlieder. Es gab Hetze in den Moderationen zwischenzeitlich, und gerade zu Beginn des Genozids wurde dazu aufgerufen, die Tutsi zu ermorden. Sie wurden als Kakerlaken bezeichnet, sie wurden als Schlangen bezeichnet. Also das ist schon ziemlich krass. Und man muss sich vorstellen, dass das Medium, das am meisten Wirkung hatte damals in Ruanda, eben das Radio war, weil jeder Radio gehört hat.
Ja, und vielleicht hätte ja dann ja auch die deutsche Botschaft und damit am Ende das Auswärtige Amt die Lage ein bisschen besser einschätzen können, auch über solche Medien.
Natürlich, vor allem auch, weil RTLM ein Radiosender war, der zu 90% in der Landessprache Kinyarwanda gesendet hat. Aber es gab auch französische Sendungen auf RTLM. Und da kann man mal davon ausgehen, dass die von Experts, also Leuten, die nicht aus Ruanda sind, die entsandt worden sind, verstanden werden können. Auch wenn die Hetze nicht ganz so krass war, das ist das, was mir Zeitzeugen gesagt haben, im französischen Teil war sie trotzdem da. Dann gibt es eine Zeitung, Kangura heißt diese Zeitung, die gab es seit Anfang der 90er, die gab es seit den 90er Jahren. Da wurden zum Beispiel die 10 Gebote der Hutu veröffentlicht, die auf ganz klare Separation zwischen den Hutu und den Tutsi abgezielt haben. Und zum Beispiel diese Zeitung, ich habe danach gesucht in den Akten des Auswärtigen Amtes, die taucht nirgendwo auf, war aber eben eine Zeitung, die auch nach dem Genozid als treibende Kraft des Völkermordes bezeichnet wurde. Und es gibt Berichte der deutschen Botschaft, die nach Bonn gegangen sind, wo auch die wichtigsten Medien des Landes aufgeführt sind im Anhang. Und Kangura ist da zum Beispiel überhaupt nicht dabei. Und das hat mich sehr gewundert und die Zeitzeugen, mit denen ich gesprochen habe, auch.
Sie haben dann mit Helmut Asche, der wie gesagt damals für die GTZ in Ruanda war, und auch mit seiner Frau Cordula Schulz-Asche gesprochen, beides Zeitzeugen des Völkermordes. Und sie haben sie auch gefragt, wie sie den Beginn des Genozids erlebt haben. Helmut Asche erzählt hier, wie er und seine Frau zusammen mit anderen Europäern dann evakuiert wurden irgendwann.
Und als wir dann weiterfuhren, standen eben aber Dutzende, wenn nicht Hunderte von Leuten links und rechts der Straße, alle mit offenem Mund. Keiner sagte ein Wort, auch keine Drohung oder kein gar nichts an Reaktion, sondern sie standen alle nur da und mussten die Weißnauen ab, ne? Also die Weißen gehen, also die Mosungus gehen und jetzt sind wir dran. Ne?
Also man merkt hier ganz eindeutig, dass ihn das auch 30 Jahre später immer noch sehr beschäftigt. Wie schwer war es denn für Helmut Asche und auch für die anderen Zeitzeugen, mit denen sie Interviews geführt haben, über diese Zeit zu sprechen? Denn ja, vielleicht kann das ja möglicherweise auch nochmal so traumatische Erlebnisse zurückbringen, oder?
Also die Zeitzeugen, mit denen ich gesprochen habe, die das Land verlassen konnten, also sprich Deutsche oder auch Franzosen, die wollten reden. Die haben mir eigentlich alle auf ihre Art und Weise gesagt, dass sie gerne in Anführungszeichen über diese Zeit reden, weil sie dadurch eben auch die Erlebnisse immer mal wieder verarbeiten können. Und es tut ihnen auch gut, wenn man sich dafür interessiert, weil der Völkermord von Ruanda, der ist in Deutschland ja eher so eine Randnotiz, auch politisch, aber auch gesellschaftlich. Also es gibt ja ganz viele Leute, die damit gar nicht mal so viel anfangen können. Man weiß, da war irgendwas, aber was da genau passiert ist.
Ja, es gibt so einen bekannten Film zum Beispiel, ne? Hotel Ruanda. Dadurch bin, glaube ich, zum ersten Mal so richtig aufs Thema aufmerksam geworden. Aber es ist jetzt nicht jede Woche irgendwo in den Medien vertreten.
Genau, genau. Und von daher tut es den Zeitzeugen, glaube ich, ganz gut. Zumindest war das mein Empfinden, darüber zu sprechen. Und wie sehr sie das immer noch beschäftigt, das merkt man daran, dass die alles präsent haben. Also sprich, die Wochentage zum Beispiel. Donnerstagmorgen begann der Genozid. Also der 7. April 1994 war ein Donnerstag. Das haben mir alle Zeitzeugen, mit denen ich gesprochen habe, unisono und direkt gesagt. So, man könnte ja denken, das ist 30 Jahre her. Da müsste man mal kurz überlegen oder man weiß nicht mehr genau, was das für ein Wochentag war. Oder zum Beispiel auch, was die Evakuierung angeht. Wir haben gerade eben Helmut Asche gehört, wie er das erlebt hat. Und er hat mir erzählt, sie waren halt in diesem Konvoi der Amerikaner und hatten eine amerikanische Flagge in die Hand gedrückt gekriegt, so eine kleine amerikanische Flagge. Und er hat die immer noch zu Hause, 30 Jahre später. Und ganz unabhängig davon hat mir das der andere Zeitzeuge, mit dem ich gesprochen habe, Jörg Zimmermann, auch erzählt. Der war in demselben Konvoi und er sagt, diese Flagge hängt heute noch in seinem Büro.
Ach,
also
Wahnsinn.
Das fand ich total spannend. Unabhängig voneinander eben 30 Jahre später immer noch diese sehr präzise Erinnerung, dass zeigt, glaube ich, dass das echt noch ein Thema ist, was die Leute beschäftigt.
Sie haben Jörg Zimmermann gerade schon erwähnt, evangelischer Pfarrer, der war auch damals in Ruanda, kommt von der Vereinten Evangelischen Mission Wuppertal, hat als junger Pfarrer mit seiner Familie damals in Ruanda gelebt. Und der hat was wirklich Besonderes gemacht, der hat nämlich die Lage im Land damals dokumentiert, schon vor dem Völkermord zwischen 1991 und 1994. Da hat er Rundbriefe nach Deutschland geschrieben. Insgesamt waren das fast 90 Seiten. Auch die haben Sie gelesen. Was sind denn die zentralen Aussagen in diesen Briefen?
Also ich fand sehr, sehr spannend die politischen Analysen, die man in diesen Briefen liest. Also der Mann war damals 29, Familienvater mit seinem Sohn und seiner Frau da. Seine Tochter ist dann in Ruanda geboren worden. Und der war natürlich als Pfarrer da, hat ein Sozialzentrum in Kigali geleitet, hat natürlich auch über die, sag ich mal, kirchliche Arbeit berichtet, die sie da geleistet haben. Aber in jedem Rundbrief geht es auch immer um die politische Situation. Und ich habe das ja nur alles im Rückblick gelesen, aber er hatte mit all seinen Analysen recht und die waren damals eben aus der Zeit rausgeschrieben. Und vielleicht konnte er die Situation auch nochmal wesentlich besser erfassen, weil er eben zwar Ausländer war, aber nicht in dieser Ausländerblase gelebt hat, nicht im Expertviertel gelebt hat, sondern ganz nah an seinem Gemeindezentrum, in dem er gearbeitet hat. Er hatte ständig und vor allem auch sehr viel privaten Kontakt zu den Menschen vor Ort. Er hat zum Beispiel in einer Basketballmannschaft gespielt. Er hat Kinyarwanda, also die Landessprache, gelernt und hatte dadurch einen ganz anderen Einblick in das Land und in das, was sich dann angebahnt hat. Und das liest man wirklich aus diesen Briefen heraus, dass diese Analysen sehr, sehr treffend sind.
Sie haben sich auch die Rolle Frankreichs fürs Feature genauer angeguckt, also Frankreichs Rolle im Zusammenhang mit dem Völkermord. Sie waren ja 5 Jahre lang Korrespondentin im ARD-Studio Paris, haben von dort aus über alle möglichen Themen berichtet. Wie ist das denn heute? Also welche Rolle spielt der Genozid heute noch in Frankreich? Wie oft kommt man als Journalistin so mit diesem Thema in Kontakt? Ist das überhaupt noch ein Thema?
Es ist ein Thema und man kommt ehrlich gesagt als Journalistin relativ häufig in Anführungszeichen mit diesem Thema in Kontakt, weil die Rolle Frankreichs bis heute viele Fragen aufwirft. Also es gibt eine Art Aufarbeitung, die hat 2019 begonnen. Damals hat der französische Präsident Emmanuel Macron eine Historikerkommission beauftragt, einen Bericht zu verfassen zur Rolle Frankreichs und hat ihnen Akten geöffnet, die immer noch eigentlich unter Verschluss gewesen wären, weil in Frankreich die Sperrfrist 50 Jahre beträgt. Mhm. Und dass Frankreich sehr enge politische und persönliche Beziehungen zu Ruanda hatte, das weiß man in Frankreich. Der damalige Präsident François Mitterrand, der war mit dem ruandischen Präsidenten befreundet. Und Frankreich hat eben das Regime des ruandischen Präsidenten damals vor dem Genozid gestützt und auch unterstützt, zum Beispiel auch militärisch. Und man kommt immer wieder mit dem Thema Genozid in Frankreich in Berührung, gerade wenn es darum geht, dass noch Täter in Frankreich leben von damals. Die haben sich geflüchtet aus Ruanda, sind nach Frankreich gekommen und wurden ganz lange Zeit juristisch nicht verfolgt. Mhm. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert und seit 2014 kommen die Täter auch vor Gericht und es gibt Prozesse. Und jedes Mal, wenn ein Prozess stattfindet in Paris vor der Strafkammer Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dann ist es ein großes Thema und man kommt damit in Berührung.
Sie haben die Historikerkommission schon erwähnt, die hat 2021 einen Bericht vorgelegt zur Rolle Frankreichs beim Genozid. Und der Bericht bescheinigt Frankreich eben keine aktive Mitschuld, aber eine schwerwiegende Mitverantwortung. Das sagt Vincent Duclerc, der damalige Leiter der Historikerkommission.
Elle ne s'est pas associée à l'entreprise criminelle, elle n'a pas armé les tueurs, elle n'a pas...
Frankreich hat die Mörder nicht bewaffnet, hat keine Anweisung gegeben, Tutsi zu verfolgen. Frankreich ist also nicht mitschuldig. Aber Frankreichs Politik hat dazu geführt, dass sich das Regime von Präsident Habyarimana derart radikalisieren konnte. Frankreich hat überhaupt nicht verstanden, was in Ruanda vor sich ging. Und das allein ist schon sehr schlimm.
Donc la France a montré aussi son incompréhension complète de ce qu'était le Rwanda, des enjeux. Et effectivement, tout ça est très grave.
Wie ist das denn? Fühlt man sich in Frankreich so als Gesellschaft oder als Politik insgesamt denn in irgendeiner Weise dafür tatsächlich verantwortlich? Oder ist das bei den meisten Menschen vielleicht kein so ein richtiges Thema, allein schon, weil es in einem anderen Land weit weg von der Heimat passiert ist und weil es ja inzwischen auch sehr lange her ist?
Also es gibt in Frankreich natürlich Menschen, die sich nicht dafür interessieren und die, glaube ich, auch überhaupt, denen das Thema nichts sagt und die kein großes Interesse daran haben. Auf der anderen Seite gibt es aber in Frankreich auch viele Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Es gibt Organisationen, Opferorganisationen, die Überlebende und Hinterbliebene Ruanda unterstützen, die sich zum Beispiel auch nach dem Völkermord nach Frankreich geflüchtet haben, weil Frankreich, wie gesagt, enge Beziehungen zu Ruanda hatte. Zum Beispiel war auch Französisch Amtssprache. Das heißt, der Weg nach Frankreich war für viele auch gar nicht weit. Einige Ruander haben auch vor dem Genozid in Frankreich studiert. Und die treffen dann, ich rede jetzt mal von Überlebenden, die treffen dann hier in Frankreich plötzlich auf eine Person, die sie zu kennen meinen, von der sie sagen, die hat getötet, die hat gemordet, die war aktiv am Völkermord beteiligt. Und dann geht es halt, dann gibt es Anzeigen, dann geht es halt in die Justiz. Und mittlerweile, ich habe es eben schon gesagt, gibt es dann auch Verfahren und Prozesse. Die Politik hat das lange Zeit versucht, unter einem Deckel zu halten, weil man natürlich auch eine Mitverantwortung nicht eingestehen wollte. Es gibt immer noch Politiker heute aus der Zeit von Mitterrand, die eine Mitverantwortung Frankreichs von sich weisen und sagen, wir haben damals nichts falsch gemacht. Wir haben dieses Regime nicht unterstützt. Und dieser Historikerbericht sagt jetzt eben nun, Frankreich hat das Regime unterstützt, aber Frankreich hat das, was Duclerc auch sagt, die Mörder nicht bewaffnet. Trotzdem, die Überlebenden, die in Frankreich leben und auch diese Opferorganisationen, die sagen, Frankreich trage eine Mitschuld und müsse diese Mitschuld auch anerkennen.
Sie haben in Frankreich auch zwei Menschen getroffen, die versuchen, tatsächlich die Täter von damals aufzuspüren. Also die Täter, die auch heute noch in Frankreich leben, die sich damals abgesetzt haben und ja, jetzt in Frankreich vollkommen unbehelligt leben seit 30 Jahren. Alain Gauthier heißt der eine, ist ein Franzose, und seine Frau Daphrosa Gauthier, die ist Ruanderin, und die beiden sind eben hinter diesen mutmaßlichen Tätern her. Sie haben die getroffen. Was sind das für Menschen? Wie haben die auf Sie gewirkt?
Total freundlich, total offen, sehr, sehr engagiert. Also Alain Gauthier ist mittlerweile über 70, seine Frau Daphrosa ein bisschen jünger. Mittlerweile sind beide in Rente, aber Zeit ihres Lebens haben sie natürlich auch noch einen Job gehabt nebenher und haben trotzdem eben diese Jagd, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Jagd auf die Génocidaires, auf die Täter gemacht. Das heißt, sie suchen nach Beweisen, um Täter, die in Frankreich leben, in Frankreich dann auch vor Gericht zu bringen. Und die haben 2001 damit angefangen. Damals war klar, die französischen Strafbehörden werden von selbst nicht aktiv. Und wenn Alain und Daphrosa Gauthier davon erfahren haben, über ein großes Netzwerk, das sie sich aufgebaut haben, dass ein mutmaßlicher Täter in Frankreich identifiziert worden ist, von Überlebenden, sind sie nach Ruanda gefahren. Sie haben es gerade schon gesagt, Daphrosa Gauthier ist Ruanderin, hat noch ein bisschen Familie in Ruanda, ein großer Teil ihrer Familie auch im Völkermord umgekommen ist. Sie spricht Kinyarwanda, spricht die Landessprache und kann natürlich die Zeitzeugen auch in ihrer eigenen Sprache befragen. Das heißt, die sind da hingefahren, haben mit Zeitzeugen gesprochen, Aussagen gesammelt, dann zurück nach Frankreich, haben diese Aussagen übersetzt und sie an Anwälte gegeben. Und die Anwälte haben dann Klage eingereicht. Und einen ersten Erfolg konnte das Ehepaar 2014 verbuchen. Da gab es den ersten Prozess gegen einen Völkermörder in Frankreich. Und es war ein Mann, der so zum Inner Circle des damaligen Präsidenten Habyarimana gehört hat und an der Planung des Genozids beteiligt war und in Frankreich dann zu mehr als 20 Jahren Haft verurteilt worden ist, maßgeblich, weil eben die Gauthiers Beweise auch gesammelt haben und die vorgelegt haben. Also das heißt, es sind zwei sehr engagierte Menschen, die auch bei den Prozessen zum Beispiel dann von Reims, wo sie wohnen, in der Champagne nach Paris reisen, sich hier dann für die Zeit des Prozesses, das können 2, 4, 6, 8 Wochen seine Wohnung mieten, um jeden Tag im Gericht zu sein und das zu verfolgen, das zu verschriftlichen, das auch auf ihre Internetseite stellen, damit jeder nachlesen kann, was im Gericht gesagt wurde, weil in Frankreich ist es wie in Deutschland, man darf im Gericht nichts aufnehmen. Das heißt, sie versuchen zu informieren. Und auf der anderen Seite, ja, wird ihnen halt oft vorgeworfen, dass sie das aus Rachegedanken machen, weil eben Daphrosa Gauthiers Familie zu großen Teilen ermordet worden ist. Das weisen die beiden aber ganz vehement von sich und sagen, wir wollen hier keine Rache, wir wollen Gerechtigkeit, beziehungsweise dass Recht gesprochen wird und dass eben diejenigen, die unbehelligt in Frankreich ein normales Leben leben, aber für den Tod von Tausenden von Menschen verantwortlich sind, dass die zur Rechenschaft gezogen werden.
Ich würde gerne zum Abschluss so als kleines Fazit nochmal auf die Rolle Deutschlands schauen während des Genozids oder auch davor. Würden Sie sagen, das war eine aktive Unterstützung des Genozidregimes, zum Beispiel ja auch durch viel Geld, viel Entwicklungshilfe, die aus Deutschland kam, was ich auch im Feature gelernt habe? Oder war es eher so eine Art, naja, Passivität, ein Nichtstun, was man den Deutschen jetzt im Rückblick vorwerfen kann?
Also, dass Deutschland da aktiv irgendwen unterstützt habe, das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Das sagen auch keine Zeitzeugen und auch keine Experten, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Dass Deutschland, vor allem die deutsche Botschaft in Kigali, die Situation völlig verkannt hat, das auf jeden Fall. Dass Deutschland zu großen Teilen völlig untätig war, auch das sagen Experten, Politikwissenschaftler und die Zeitzeugen, mit denen ich gesprochen habe. Und dass Deutschland Hebel gehabt hätte, um zumindest vielleicht nicht alleine, aber mit anderen Staaten gemeinsam Druck aufzubauen auf dieses Regime, das die Menschenrechtslage immer weiter verschlechtert hatte, das Pogrome unterstützt hat, das Massaker unterstützt hat, dass Deutschland einen Hebel gehabt hätte, vor allem über die Entwicklungshilfe, das sagen auch Experten und Zeitzeugen. Denn Deutschland war der größte Geldgeber für Entwicklungshilfe und man hätte die Entwicklungshilfe an Konditionen binden können und man hätte sagen können, ihr kriegt jetzt keine Entwicklungshilfe mehr. Kanada hat zum Beispiel ab 1992, als sich die Menschenrechtslage dramatisch verschlechtert hat, seine Entwicklungshilfe Schritt für Schritt eingekürzt und hat somit dem Regime gezeigt, so, wir haben schon ein Auge auf euch. Das hat Deutschland nicht gemacht. Deutschland hat, und das habe ich auch in den Akten gelesen, Ende 93 sogar noch über neue Entwicklungshilfegelder für die kommenden Jahre verhandelt. Also da war tatsächlich Untätigkeit, Unverständnis, falsche Einschätzung und ja, Stille. Mhm. Es war eine Stille.
Also definitiv einiges, was falsch gelaufen ist auf deutscher Seite, eben zum Beispiel was die Einschätzung der Lage in Ruanda anbelangt, was die Entwicklungshilfe betrifft. Was lässt sich denn daraus vielleicht auch für zukünftige ähnliche Konflikte lernen, vielleicht auch anderswo in der Welt, wo Deutschland in irgendeiner Art und Weise involviert ist?
Ja, dass die Konditionen, gerade wenn es um Entwicklungshilfe geht, dass das regelmäßig überprüft werden muss, dass Botschafter und Botschafterinnen, die für das Auswärtige Amt in solchen Ländern sind, dass die ja ein Auge darauf haben, dass sie in der Lage sind zu begreifen, was um sie herum passiert. Wahrscheinlich ist auch schon einiges getan worden, aber wenn man sich zum Beispiel Afghanistan anschaut und anschaut, wie das damals gelaufen ist, die Evakuierung, es war ein großes, ja, es war einfach ein großes Chaos.
Die berühmten Bilder vom Flughafen, wo dann noch Menschen versucht haben, sich an die Maschine zu hängen und so.
Genau, diese Bilder. Oder auch wenn man den Bericht der Enquete-Kommission zu Afghanistan liest, da steht drin Ressort-Egoismen. Das heißt, die einzelnen Ministerien, die einzelnen Ressorts haben untereinander nicht ausreichend kommuniziert. Mhm. Jeder verfolgt nur das, was er meint, verfolgen zu müssen. Das heißt, die Entwicklungshilfe wird verfolgt oder die politische Debatte wird verfolgt. Aber es gab viel zu wenig Austausch und den gab es schon viel zu wenig in Ruanda. Auch das zeigen die Akten, dass eben zum Beispiel das Entwicklungshilfeministerium und das Auswärtige Amt nicht wirklich miteinander diskutiert und sich ausgetauscht haben, dass die sich auch nicht grün waren. Das Verteidigungsministerium, ähnliches Spiel, war sich auch nicht grün mit dem Auswärtigen Amt und mit dem Entwicklungshilfeministerium. Also das heißt, da gab es überhaupt keine wirkliche gemeinsame Linie. Und aufgearbeitet ist Ruanda in der deutschen Politik. Die Rolle der deutschen Außenpolitik in Ruanda ist bis heute nicht aufgearbeitet. 30 Jahre nach dem Genozid und vielleicht hätte man daraus Lehren ziehen können.
Sabine Wachs, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Das ARD Radio Feature.
Wenn Sie noch mehr zum Völkermord in Ruanda, zur Rolle Deutschlands und Frankreichs dabei erfahren möchten, dann kann ich Ihnen das ARD-Radio-Feature dazu nur sehr empfehlen. Ist noch ein Stück weit ausführlicher mit vielen weiteren Zeitzeugen, die damals in Ruanda dabei waren, mit Stimmen von Expertinnen und Experten und einigem mehr. Hier nochmal der Titel, es heißt Tödliches Schweigen, Doku über das Versagen Deutschlands und Frankreichs beim Völkermord in Ruanda. Das Feature finden Sie auch hier in diesem Podcast-Feed. Ihnen auf jeden Fall vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Johannes Döbbelt. Tschüss.
Das ARD-Radio-Feature. Hören, wer dahinter steckt.